Es grüßt Sie zur nächsten Sendung ganz herzlich, Ihre Andrea Marti. Heute hören Sie eine weitere neue Berufungsgeschichte, und zwar vom Innerschweizer Pater Columban Reichlin vom Kloster Einsiedeln, aber gegenwärtig ist er als Gartenkaplan im Vatikan tätig. Die Bitte Jesu, bitte den Herrn der Ernte Arbeiter in seinen Weinberg zu senden, ist ein klares Anliegen des Herrn, um geistliche Berufungen zu beten. Bei Radio Gloria hören Sie regelmäßig Berufungs- und Lebensgeschichten von Diakonen, Priestern, Ordensleuten und Bischöfe. Und unter anderem betet man auch am Donnerstag jeweils für Berufungen. Heute hören wir ein besonderes Berufungszeugnis von Pater Columban Reichlin vom Kloster Einsiedeln. Und so begrüße ich Sie, Pater Columban, ganz herzlich bei Radio Gloria. Sie sind zugeschaltet vom Vatikan, weil Sie jetzt dort Gartenkaplan sind. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Pater Columban, und herzlich willkommen bei Radio Gloria.
Dankeschön, grüß Gott, Frau Marti.
Pater Columban, hätten Sie sich als Knabe überhaupt vorstellen können, irgendeines Tages im Kloster Einsiedeln zu sein?
Ja, ich als kleiner Knabe, nein. Also, dass ich mal ins Kloster gehen würde, war eigentlich nicht meine Vorstellung oder mein Ziel. Also ich hatte zwar durchaus als Kind schon den Wunsch, Priester zu werden, aber die Idee, ins Kloster einzutreten oder diese Gewissheit oder diesen Wunsch hat sich eigentlich erst später entwickelt. Ich erinnere mich, glaube ich, es war so um die Zeit der Primarschule, weiß nicht genau, vielleicht Erstkommunion, auch als ich dann mit dem Ministrantendienst begonnen habe, da hat sich das ein bisschen herausgebildet. Es hat mich immer fasziniert, dass der Pfarrer ganz viel mit Menschen zu tun hat, von jung bis alt, und die Menschen haben eine Wertschätzung für den Pfarrer, und das hat mich imponiert als Knabe und habe gedacht, ich möchte mal Pfarrer werden. Aber das Kloster war noch kein Thema damals.
Sehr schön. Ja, jede Berufungsgeschichte ist für mich einzigartig, und ich freue mich sehr auf Ihre Geschichte, Pater Columban. Und ich übergebe jetzt Ihnen einfach das Wort.
Ja, also vielleicht, wie sich das ein bisschen entwickelt hat, wie gesagt, der Gedanke ist geblieben, dass mein Weg sein könnte, später Priester zu werden. Ich denke, das hat sicher auch damit zu tun, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, die selber auch einen Bezug hat zum Glauben und zur katholischen Tradition. Wir sind immer auch am Sonntag in die Messe gegangen. Und wie gesagt, der Pfarrer hat mich immer sehr unterstützt, auch hat meine Interessen gefördert. Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges, um geistliche Berufungen zu wecken. Das hat der Pfarrer und die Seelsorgerinnen auch eine Sensibilität haben, auch herumschauen und spüren, wo Menschen sind, die Interesse zeigen, das vertiefen möchten. Bei mir war es dann so, also ich mag mich erinnern, als kleiner Knabe schon, vielleicht eine kleine Episode, dass ich dann schon in dem Marschuralter, so zweite, dritte, vierte Klasse, habe ich begonnen, zu Hause auch Messe zu lesen. In meinem Zimmer habe ich einen Altar eingerichtet. Die Mutter musste mir Leintücher, Vorhänge, Tischtücher, Bettüberzüge zur Verfügung stellen. Die haben dann als Messgewände gedient und als Ministrantenkleider. Das war mir alles sehr, sehr wichtig. Meine kleine Schwester musste ministrieren. Buben von der Nachbarschaft sind gekommen, haben ministriert. Ich bin sogar dann mit so einem kleinen Messkoffer sogar in die Häuser der Nachbarschaft gegangen und habe dort am Samstagabend Vorabendmesse gefeiert und habe mit der Schreibmaschine schon bald auch begonnen, eigene Predigten zu schreiben. Und die haben manchmal ganze Familien sind am runden Tisch gesessen und haben da andächtig zugehört, als ich als kleiner Knabe dann in die Messe gelesen und sogar die Predigt gehalten habe. So. Genau. Also so die Basis ist sicher von der Familie gelegt worden. Eine wichtige Sache war, dass ich war damals im Gymnasium schon oder kurz zuvor, ja, ich glaube 15, 16 Jahre, da hat ein junger Seminarist, der im Priesterseminar war, aus meiner Gemeinde, der hat regelmäßig an Treffen von der IKB teilgenommen, Information kirchliche Berufe. Meines Wissens gibt es diese Institution immer noch. Und damals, die IKB hat einfach Menschen eingeladen, 5, 6 Mal am Wochenende im Laufe des Jahres in klösterliche Gemeinschaften, In der Regel waren es Klöster, wo man sich getroffen hat und sich ausgetauscht hat über verschiedene Möglichkeiten eines geistlichen Weges, geistlichen Berufes, kirchlichen Berufes. Es waren Frauen, Männer, meistens waren es so 6, 8, 10 Leute. Und ich mag mich erinnern, habe mich mal eingeladen mit 16 Jahren, bin dann hingegangen. Und dann aber habe ich doch irgendwie gespürt, es war interessant, bin dann aber nicht mehr gegangen, habe mich aber immer abgemeldet und deshalb auch immer wieder die Einladung bekommen. Und dann etwas später, als ich 17 war, kam dann eine Einladung, dass sie ein Wochenende im Kloster Einsiedeln verbringen. Und ich hatte schon als 14-Jähriger das Kloster besucht, also das Gymnasium besucht, weil es ein Thema war, möchte ich dort ins Gymnasium eintreten und die Matura machen. Bin dann aber nach Schwyz gegangen, ins Kollegium. Aber wir haben natürlich mit den Eltern immer mal wieder in Einsiedeln, haben regelmäßig auch einmal die Vesper besucht, aber nie mit dem Gedanken, ins Kloster einzutreten. Und habe gedacht, es wäre eigentlich spannend, mal das Kloster so von hinten kennenzulernen, hinter die Klostermauern zu schauen, und habe mich für dieses Wochenende angemeldet. Und das war wirklich besonders. Ich bin dann am Samstagmittag, glaube ich, haben wir uns getroffen, bis Sonntag nach dem Essen. Bin ich dann am Sonntagabend, also Sonntagnachmittag, wieder nach Hause gereist, im Zug gesessen, und da war für mich, als ich allein im Zug war, war für mich innerlich völlig klar, dass ich da hingehöre. Ich war damals 17 und das hat mich natürlich auch ein bisschen verunsichert. Ja, was heißt das jetzt? Weil ich wollte eigentlich nie ins Kloster, Priester zu werden, war durchaus ein Gedanke. Und habe mir aber auch gesagt, ja, das dauert jetzt noch 3 Jahre bis zur Matura, das ist noch eine lange Zeit und da kommt es noch auf andere Gedanken. Und habe niemandem etwas gesagt, bin auch bewusst 3 Jahre nicht mehr nach Einsiedeln gegangen. Bin dem also ein bisschen aus dem Weg gegangen, habe mich vielseitig anderweitig engagiert. Und interessant war auch, habe mir versucht, ein bisschen Rechenschaft zu geben. Also was war denn es so besonders an diesem Wochenende hier im Kloster? War es die Gemeinschaft der Mönche? Waren es die Gespräche mit den einzelnen Mönchen? War es die Liturgie, die feierliche Liturgie? Waren es die gregorianischen Gesänge? War es das Klostergebäude, die schöne Kirche und so weiter? Aber ich konnte diese Erfahrung nicht so fokussieren auf einen dieser Punkte. Ich habe gespürt, das ist irgendwie eine ganzheitliche Erfahrung gewesen. Wie wenn man verliebt ist, weiß man einfach, das ist die Frau meines Lebens. Und ich habe irgendwie gespürt, dass wenn jemand gerne kocht und einfach sich hingezogen fühlt zu einer Tätigkeit und spürt, das ist meine Leidenschaft, so war für mich irgendwie innerlich klar, das ist mein Weg. Und wie gesagt, 17 Jahre, ich war doch relativ jung noch und war da ein bisschen unsicher und habe mich ein bisschen verabschiedet von dem und die Zeit ist vorbeigegangen und die Matura ist immer näher gekommen. Und interessant, wie näher dann auch die Matura kam, wie vermehrt kam dann auch wieder der Gedanke, ins Kloster einzutreten bei mir auf, ist wieder wach geworden. Und da habe ich gesagt, ja, das gibt's ja nicht. Jetzt bin ich 2, 3 Jahre gar nicht mehr da gewesen und Kloster gewesen und auch nicht mehr als Gast in der Klosterkirche. Und habe, was hat das für eine Bedeutung jetzt? Wie gehe ich damit um? Und das hat mich nicht losgelassen. Und dann bin ich in den Frühlingsferien oder Sportferien, glaube ich, hat man das genannt, im Februar, habe ich dem Abt einen Brief geschickt und gefragt, ob ich für ein paar Tage vorbeikommen dürfte, weil ich unsicher bin, ob das mein Weg sein könnte, weil ich im Sommer Matura machen würde und mich entscheiden muss, wie es weitergeht. Und ich weiß noch, dass ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich nach Einsiedeln ins Bildungszentrum gehe für eine Weiterbildung. Ich habe auch Chöre geleitet, schon als Jugendlicher eigentlich einen Kirchenchor, Jugendchor gegründet und habe nicht getraut, ihr zu sagen, dass ich eine Woche ins Kloster gehe und bin da wirklich nach Einsiedeln gekommen. Und ich mag mich erinnern, als ich in die Pforte durch das Kloster betreten habe, habe ich vom ersten Augenblick an den Eindruck gehabt, ich komme nach Hause, obwohl ich 3 Jahre dann nicht mehr dort war. Und interessant war auch, dass die äußeren Umstände jetzt nicht so einladend waren. Es war, glaube ich, im Februar, es war sehr kalt, ich habe nicht so warme Kleidung mitgenommen, bin ständig im Zimmer auf dem Ofen gesessen und habe Lateinvokabeln für die Matura gebüffelt. Aber insgesamt die Erfahrung, dort zu sein, und das hat mich völlig fasziniert und habe gespürt, das ist wohl mein Weg. Und nach dieser Woche bin ich dann zum Abt gegangen, und das erzählt, dass ich eben vor 3 Jahren schon da gewesen sei, diese Erfahrung hatte und dass sich das eigentlich jetzt bestätigt hat mit meinem Aufenthalt hier und dass ich eigentlich gerne nach der Matura dann im Sommer ins Kloster eintreten würde. Er hat dann ein paar Fragen gestellt und hat gesagt, ja, herzlich willkommen, Sie sind, wir freuen uns, wenn Sie zu uns kommen. Und bin dann, habe im Juni Matura gemacht und bin dann im August, Mitte August 1991 dann ins Kloster eingetreten. Ja, habe das natürlich dann auch meiner Familie erzählt. Ich kann mich erinnern, eines Nachmittags saßen wir beisammen in der Stube und es ging darum, ein neues Haus zu planen, einen neuen Stall zu planen, weil ich in einem sehr alten Gebäude, einem sehr alten Haus aufgewachsen bin. Und dann habe ich da so gesagt, spontan, dass sie für mich kein Zimmer planen müssen, dass ich im Sommer nach der Matura ins Kloster gehen würde. Und dann waren sie natürlich durchaus überrascht, also auch die Mutter auch. Sie hat schon damit gerechnet, es könnte so in Richtung Priester gehen, dass ich Priester werden würde, aber dass ich ins Kloster gehe, damit hat sie eigentlich nicht gerechnet. Sie war dann auch ein bisschen verunsichert und gedacht, ja, was bedeutet das denn überhaupt? Sieht man ihn denn überhaupt noch? Kann er wieder mal nach Hause kommen? Das war nicht ganz so einfach für sie. Ich war auch der erste von 5 Kindern, der von zu Hause weggegangen ist, was ja für Mütter auch immer ein bisschen für Eltern schwierig ist, wenn das erste Kind dann natürlich sich abnabelt auch und seinen eigenen Weg geht. Das ist immer auch so ein Schritt für Eltern, die Kinder dann auch loszulassen. Aber insgesamt bin ich eigentlich auf sehr viel Wohlwollen gestoßen bei der Familie und natürlich auch dann im Laufe der Zeit haben sie auch natürlich das kennengelernt, das Leben, was das mit sich bringt im Kloster, dass man da nicht eingesperrt ist, dass man auch Kontakte pflegen kann. Natürlich gibt es in der ersten Zeit, in der ersten Phase eine längere Zeit, wo man eigentlich bis zur feierlichen Profess, wo man jetzt auch nicht einfach so nach Hause gehen kann, wie das vielleicht andernorts auch in anderen Orten möglich ist. Es ist doch ein monastischer Alltag, es ist doch auch so, jeder hat seine Aufgabe, Verpflichtung und es ist doch auch eine Klausur, also irgendwann ein Bereich, wo man irgendwo bewusst auch sich aufhält und dort ist auch ein bisschen geschützter Rahmen, um diese Berufung zu leben. Aber insgesamt hat sich das gut entwickelt und es ist auch viel Freude da gewesen über diese Entscheidung. Interessant eigentlich auch bei Schulkollegen, bei Kameraden, bei Freunden und Bekannten. Ich kann mich eigentlich an keine einzige negative Reaktion erinnern. Es war insgesamt sehr viel Wohlwollen da. Einige haben mir sogar gesagt, sie hätten immer damit gerechnet, dass ich sowas tun würde, dass das für mich wahrscheinlich so ein richtiger Weg für mich sein könnte, was mich sogar noch ein bisschen überrascht hat. Aber und sind dann auch interessante Gespräche entstanden, als die Leute erfahren haben, dass ich ins Kloster gehe.
Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Columban Reichlin. Wir haben in der Musikpause das Salve Regina der Mönche im Kloster Einsiedeln gehört. Pater Columban hat uns schon einen schönen Einblick in seine Berufung ermöglicht und jetzt freuen wir uns auf die weiteren Gedanken von Pater Columban, der zugeschaltet ist vom Vatikan. Er ist gegenwärtig Gardenkaplan der Schweizer Garde. Pater Columban, Sie sind zu den Benediktinern gekommen. Was hat Sie fasziniert an dieser Spiritualität?
Ja, wie ich schon gesagt habe, es war für mich damals schwierig, diese Berufungserfahrung zu fokussieren. Irgendwie war es eine ganzheitliche Erfahrung, aber natürlich gibt es so verschiedene Dinge, die mich besonders ansprechen, auch damals schon besonders angesprochen haben, oder die sicher mit ein Teil waren, dass ich mich zu diesem Ort hingezogen, zu dieser Gemeinschaft hingezogen gefühlt habe. Was mich sehr anspricht bei den Benediktinern, ist die Feier, die gepflegte Feier der Liturgie. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, auch persönlich bis heute, dass man sich hier Zeit nimmt, dass auch die Ästhetik wichtig ist, dass es eine gute Form hat, dass es gepflegt ist, dass es vorbereitet ist, dass es feierlich ist, dass es schön ist. Das hat mich immer berührt, auch habe Gott sei Dank auch in meiner Pfarrei erleben dürfen, auch mit unserem Pfarrer, der immer das immer sehr gut vorbereitet hat. Und es waren immer sehr schöne, eigentlich schlichte, aber sehr schöne, schlichte und festliche Gottesdienste. Das war für mich immer etwas sehr Wichtiges und sehr Zentrales, eine wichtige Erfahrung. Was mich auch fasziniert bei den Benediktinern, ist die Vielfalt in ihrem Engagement. Ich denke, es geht Einsiedeln auch mit der Wallfahrt, mit den Pfarreien, mit der Schule, die wir auch führen. Auch kulturell, wir haben wieder auch Konzerte, Vorträge, die wir veranstalten. Also diese Vielfalt, die fasziniert mich auch. Das Thema, dass man ständig sich weiterbildet. Es sind ja einige Mitglieder bei uns, die auch 2 Studien gemacht haben. Natürlich auch im Kontext des Gymnasiums, dass man da unterrichten kann. Wir hatten früher auch eine theologische Hausschule, haben also die Mitbrüder im eigenen Kloster auch theologisch ausbilden können. Wir pflegen im Kloster auch die tägliche Tischlesung bei Mittag und Abendessen. Und dann gibt es im Kloster auch diese Tradition der Lectio Divina, der geistlichen Lesung. Also man nimmt sich jeden Tag bewusst Zeit, sich mit Fragen des Glaubens, Fragen zur Kirche, zum Leben, der Gesellschaft, zur Schöpfung auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Es gibt ganz viele Dinge, die mich sehr interessieren und auch bewusst sich auch Zeit zu nehmen, sich da hinein zu vertiefen. Und natürlich auch, was etwas sehr Schönes ist bei den Benediktinern, ist die Gastfreundschaft. Es gibt im Kloster selten Tage, wo es keine Gäste gibt, die mit uns essen und mit uns beten und zusammenleben. Und das ist immer auch eine große Bereicherung, weil natürlich es sind Menschen, die selber auf der Suche sind, die neugierig sind, auch in Bezug auf Fragen des Glaubens, der Kirche. Und es ist natürlich immer interessant, auch solche Menschen kennenzulernen, ihre Fragen und ihre Erfahrungen kennenzulernen. Das ist meist ja nie am Ende. Man hat ja selber das nie auch für sich gepachtet. Und deshalb ist es immer auch eine Bereicherung, natürlich von solchen Menschen zu hören, wie sie dieses Gottesgeheimnis, die Gottesbeziehung leben und erleben und erfahren. Mhm.
Wie haben Sie persönlich die Weihe dann erlebt? War das nicht ein geistlicher Kampf zuvor? Oder haben Sie aufgrund Ihrer Kindheitserfahrung, dass Sie schon selber Messen gelesen haben, waren Sie da irgendwie schon entsprechend besser vorbereitet auf die Weihe?
Also ich habe mich sehr gefreut auf die Diakonatsweihe. Die war bei mir dann in Amerika, ganz alleine, ohne Angehörige, weil ich dort noch ein Jahr pastoral studiert habe, aber natürlich dann auch, es ist doch der erste Schritt dann zur Priesterweihe und man ist natürlich schon über Jahre auf dem Weg und man freut sich natürlich schon dann, wenn man so diese Etappe dann auch erreicht und geweiht wird und auch irgendwo als Priester tätig sein kann. Natürlich der Weg dorthin ist auch mit vielen Herausforderungen natürlich, oder von vielen Herausforderungen geprägt. Es gab auch viele Krisen. Wenn man jung ist und begeistert ist vom Glauben und ins Kloster geht, denkt man, man weiß ja ziemlich genau, was Gott ist und man hat ja auch Gottesbeziehung gepflegt und fühlt sich da aufgehoben. und wisst so gut, wie es auch so schön heißt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Also ich habe natürlich selber dann auch durch viele Erfahrungen, auch Krisen hindurch, lernen müssen, dass meine Vorstellung von Gott und das Gottesgeheimnis selber, dass es zwei Paar Schuhe sind. Und das ist aber auch, denke ich, ganz normal, dass das Wachsen und Reifen in der Gotteserkenntnis, dass man realisiert, worum es in diesem Geheimnis geht oder was es eben auch nicht ist. Und da gehören natürlich auch Krisen dazu, da gehören Enttäuschungen dazu, wenn man sich etwas einbildet, sich vortäuscht und dann irgendwie lernen muss, dass das vielleicht mit der Realität wenig zu tun hat. Also es gab da durchaus auch Krisen. Es war nie so, dass ich den Eindruck gehabt habe, es geht gar nicht mehr weiter. Aber man wird schon herausgefordert, wenn man sich auf diesen Weg einlässt. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das auch zulässt, dass auch etwas sich innerlich verändern kann, dass man auch innerlich wachsen und auch reifen kann. Schon sehr zentral, ja.
Kennen Sie noch den Primitspruch, Pater Columban?
Ja, ich habe damals für einen Satz aus der Weihliturgie habe ich gewählt, wo der Bischof dann den Weihkandidaten sagt, bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Aber natürlich im Rahmen der Vorbereitung hat man ja auch diese liturgischen Texte natürlich auch gelesen und hat sich darauf vorbereitet. Und das hat mich damals, ich mag mich erinnern, als ich auf dieses Wort gestoßen bin, auf diesen Satz gestoßen bin, habe ich das intuitiv sehr angesprochen, habe irgendwie gespürt, ohne damals schon genau zu wissen, was es im Letzten auch mit sich bringt, aber irgendwo gespürt, dass es hier um etwas Echtes, um etwas Wahres, um etwas Sinnstiftendes geht. Natürlich müssen diese Dinge dann auch im Laufe der Zeit dann mit Erfahrung gefüllt werden und auch durchlebt werden. Also das ist ja vieles auch mal auch theoretisch, wenn man sich auf diesen Weg begibt und dann kommt dann mit der Zeit auch natürlich die Konkretisierung. Was man irgendwo im Kopf hat, muss dann ins Herz gelangen und das geht meistens in der Regel nur über die Erfahrung, im Umgang mit sich selber, das eigene Wachsen und Reifen, im Umgang mit Menschen und das ist, wie gesagt, immer auch herausfordernd. Aber ich mag mich erinnern, dieser Spruch hat mich damals, dieser Satz hat mich sehr angesprochen.
Wie konnten Sie sich in Einsiedeln im Kloster weiterentwickeln und heute sogar Gartenkaplan in der Schweizer Garde im Vatikan sein?
Nach der Priesterweihe ist dann der Abt Georg damals zu mir gekommen, hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, noch mein zweites Studium in Angriff zu nehmen nach der Theologie und hat mich nach Fribourg geschickt in der Schweiz zum Geschichte studieren und war dann 4 oder 5 Jahre, 4,5 Jahre in Fribourg, 1 Jahr in Rom an der Sapienza, habe hier noch ein Austauschjahr gemacht, bin dann zurückgekehrt und war dann 7 Jahre im Kloster tätig, war dort verantwortlich für die Wallfahrt, war Redaktor der Klosterzeitschrift, war auch Lehrer an der Theologischen Hausschule, die es damals noch gab, ist da inzwischen seit existiert. Habe dort Liturgiewissenschaft unterrichtet. Also ich habe neben dem Geschichtsstudium als ein Nebenfach noch Liturgiewissenschaft, also eine theologische Disziplin, da noch vertieft. Und ich war dann auch Oblatenpater. Es gibt im Kloster Einsiedeln auch Oblaten. Das heißt, das sind Männer und Frauen, die sind Laien, die jetzt nicht Priester sind oder nicht im Kloster sind, sondern die sich eigentlich angesprochen fühlen auch von der Lebensweise, von der Spiritualität des heiligen Benedikt und der Benediktinerklöster und diese Orte aufsuchen als Orte der Inspiration für ihren eigenen Weg der Gottsuche. Und man kann sich diesen Gemeinschaften anschließen, die treffen sich dann in der Regel so einmal im Monat für Austausch, für Vorträge, auch für Exerzitien und so weiter, um einfach so das spirituelle Leben auch zu nähren, so ein bisschen auf der Basis auch der Regel vom heiligen Benedikt und der benediktinischen Lebensweise. Das war so eine sehr schöne und intensive Zeit nach diesem Studium, dann eben auch die Praxis konkret wirklich auch natürlich das alles auch anwenden und umsetzen zu können. Und dann 2009 hat dann Abt Martin mich gefragt, ob ich bereit wäre, eine neue Aufgabe zu übernehmen. In Österreich, in Vorarlberg, gibt es die Propstei St. Gerold. Das ist ein Kultur- und Sozialzentrum. Es ist ein Ort, ein Seminarhaus, könnte man sagen auch. Ein ganz interessanter, sehr schöner, geschichtsträchtiger Ort. Und mein Vorgänger war über 50 Jahre dort, hat sehr viel investiert in diesen Ort, hat diesen Ort zu einem sehr schönen Ort gestaltet und entwickelt auch, und das musste dann weitergeführt werden. Und ich hatte dann das Privileg, dort mich einzubringen und auf ganz vielfältige Weise dort mich engagieren zu können. War dann 11 Jahre dort und durfte nach diesen 11 Jahren eine sehr schöne Sabbatzeit genießen, habe den Kolumbansweg in der Schweiz unter die Füße genommen und diese ruhige Zeit natürlich auch Corona-bedingt sehr genossen. Habe anschließend mich im Institut im Reusshaus in Luzern engagieren dürfen. Das ist ein Institut, das Abt Urban mitgegründet hat vor einigen Monaten, und habe mich dort ein bisschen einbringen dürfen. Und dann kam dann ganz unerwartet eben die Mitteilung, dass ich jetzt nochmals mich neu ausrichten soll und darf, und dass ich hier die Schweizer Garde als Seelsorger begleiten darf auf ihrem Weg.
Sie waren auf dem St. Kolumban-Weg. Wie war das und welche geistlichen Fortschritte konnten Sie machen?
Also ich habe diese ruhigen Monate, diese Sabbatzeit, habe ich sehr genossen. Es war für mich so gleichsam eine 6-monatige Exerzitienzeit. Also es wirklich war völlig für mich. Ich habe gar keine, ganz wenige Außenkontakte, also andere Kontakte gepflegt, grundsätzlich keine Social Media, gar nichts. Hatte auch eine ganz neue Telefonnummer, weil ich von Österreich in die Schweiz gewechselt hatte, also war auch verschont von sehr vielen Anrufen. Es war wirklich eine sehr privilegierte Zeit, war sehr viel zu Fuß in der Natur unterwegs und eben damit sehr viel Zeit über mein Leben, über Gott, über die Welt nachzudenken, zu lesen, die Gottesbeziehung zu pflegen. Und ja, aber da kann man sagen, dass das Staunen eigentlich noch größer geworden ist. Also ich habe den Eindruck, mit zunehmender Erfahrung, mit zunehmendem Alter, ist das Thema Staunen etwas, das eigentlich für mich zunehmend wichtiger wird. Also in das Geheimnis des Glaubens hineinwachsen. Es ist ein Faszinosum, entdecken, dass das alles irgendwie zusammengehört. Es ist wie eine Detektivarbeit, so mit kleinen Schritten lernen, hinter die Kulisse zu schauen und zu realisieren, wie das angelegt ist, wie sich das fügt, wie sich das entwickelt. Und diese 6-monatige Sabbatzeit hat mir sehr geholfen, in diesem Staunen eigentlich zu wachsen und dieser Ehrfurcht auch gegenüber diesem unsichtbaren Geheimnis hinter der sichtbaren Schöpfung.
Pater Kolumban, welche Freuden tragen Sie in Ihrem Herzen als Mönch?
Ja, grundsätzlich natürlich die Freude, am Leben zu sein. Und was mich sicher auch mit Freude erfüllt, ist die Tatsache, dass ich den Glauben, also dass man den Glauben an das Geheimnis der Liebe zu einem Beruf machen darf, das ist ja schon auch nicht selbstverständlich. Dass man etwas, was zutiefst mit dem Sinn des Lebens zu tun hat, mit der letzten Bestimmung, dass man eigentlich sogar beruflich, dass man das einen Beruf machen kann, dass man beruflich auch sich da engagieren kann, das ist eigentlich auch etwas sehr Schönes und das erfüllt mich mit viel Freude.
Haben Sie auch einen Lieblingsheiligen?
Ja, das gibt schon nicht. Es gibt Heilige, die mir natürlich ein bisschen näher sind auch. Heilige Benedikt ist mir wichtig. Interessanterweise ist mir in den letzten Jahren zunehmend der heilige Bruder Klaus und auch der heilige Franz von Assisi wichtiger geworden. Mich fasziniert die Schlichtheit und die Einfachheit dieser beiden Persönlichkeiten, auch ihr existenzielles Betroffensein von diesem unsichtbaren Geheimnis hinter dem Leben. Ich habe vor ja, vielleicht 7, 8 Jahren den Franziskusweg gemacht, von Lavernia nach Assisi, auch zu Fuß. Habe mich dort bewusst mit dem Leben und mit der Berufung des heiligen Franziskus auseinandergesetzt und gehe immer wieder gerne auch nach Assisi, werde gerade auch jetzt in 2 Wochen in Assisi eine Woche Exerzitien verbringen dürfen. Also diese Orte auch des heiligen Franziskus, die in ihrer Schlichtheit, wie sie erhalten geblieben sind, das spricht mich sehr an und fasziniert mich sehr und gibt mir auch sehr viel von einem eigenen Weg der Gottsuche.
Was empfehlen Sie jungen Leuten, die einen Ruf Gottes verspüren?
Ja, mutig sich diesem Ruf zu öffnen, keine Angst haben, auch wenn es ganz viele Fragen gibt. Ich denke einfach mit Neugier, wie gesagt, fast wie ein Detektiv, sich auf die Suche machen nach diesem, diesem Geheimnis hinter dieser sichtbaren Schöpfung, hinter diesem irgendwo die Faszination, die Schönheit, auch die Sinnhaftigkeit hinter all diesen Dingen, also hinter dem Leben, hinter unserem Leben, hinter der Schöpfung zu entdecken, das lohnt sich, das ist etwas sehr, sehr Spannendes.
Und einen geistlichen Begleiter zu haben, denken Sie, ist das sinnvoll?
Das ist sicher immer wertvoll, weil es natürlich auch heute ganz viele Meinungen gibt und auch viele Erfahrungen gibt. Das ist ja grundsätzlich auch gut. Und besonders wenn man am Anfang dieser Gottsuche ist, muss man ja auch ganz viel Neues kennenlernen, entdecken lernen. Und es gibt ganz viele Fragen. Und das ist natürlich wertvoll, wenn man auch jemanden zur Seite hat, wo man diese Fragen auch ganz konkret vertiefen kann, die Fragen auch stellen kann, Erfahrungen austauschen kann. Das ist sicher sehr zu empfehlen, dass man auch jemanden sucht, zu dem man Vertrauen hat und man spürt, das ist ein Mensch, der selber auf diesem Weg ist, ein geistlicher Mensch, der das auch ausstrahlt, und seine Art, in seinem Reden, der mich anspricht. Das ist immer eine Bereicherung, das erfahre ich bis heute. Mit anderen Menschen, die Gott suchen, im Austausch zu sein, da kann man immer etwas lernen. Weil einfach die Erfahrungen im Umgang mit dem Gottesgeheimnis so vielfältig sind auch, und wie die Menschen ja auch vielfältig sind. Also das möchte ich sehr empfehlen.
Pater Columban, möchten Sie ein Abschlusswort noch an die Zuhörerschaft richten?
Ja, wir haben jetzt vor allem von geistlicher Berufung gesprochen. Ich möchte eigentlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Ihnen in Erinnerung rufen, dass jeder Mensch eine Berufung hat, eine ganz eigene Berufung. Jeder Mensch hat Talente geschenkt bekommen, hat Fähigkeiten, die wir nicht selber ausgesucht haben und gewählt haben. Und ich glaube, dass Gott mit jedem Menschen arbeitet. Und wir alle versuchen ja eigentlich auch im Leben zu entdecken, was ist wirklich so explizit meins, was interessiert mich, wofür habe ich eine Leidenschaft. Und dann ist es auch nicht so wichtig, ob es diese Berufung eine geistliche Berufung ist oder nicht. Eine geistliche Berufung ist nicht eine bessere Berufung. Es ist eine andere Berufung. Es ist Berufung, eine Familie zu gründen, irgendeine berufliche Tätigkeit auszuüben, die ist genauso wichtig und kostbar, wie auch Priester zu sein oder Mönch zu sein. Also ich glaube einfach, das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir als Menschen auch gegenseitig uns helfen, vor allem auch den Jungen helfen, diese ureigene Berufung, das, was Gott in uns angelegt hat, das irgendwo zu entdecken und zum Blühen zu bringen. Es segne und behüte Sie der Dreieine und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Columban, für das schöne Interview, für das Zeugnis. Es ist nicht immer einfach, sich zu öffnen und über sich selber zu sprechen. Und Radio Gloria dankt Ihnen ganz herzlich dafür und wünscht Ihnen weiterhin reicher Gottessegen und das als Gartenkaplan oder wohin Sie von Gott zukünftig berufen werden. Herzlichen Dank und Gottes Segen.
Ich bedanke mich, Frau Martin, für Ihr Interesse. Vergelt's Gott.
Das war die Sendung mit Pater Columban Reichlin. Er ist Gartenkaplan im Vatikan und Mönch im Kloster Einsiedeln. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reichen Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.